Offen sprach das auch die Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge in Ungarn, Kelet, im Juli 1911 aus. Zitat: Es ist in Abrede zu stellen, dass die Freimaurerlogen Wohltätigkeitsvereine sind. Um Wohltätigkeit zu üben, braucht man sich doch nicht einzuschließen, mit Schurzfell und Bändern zu behängen. Nein, wir bauen die Fundamente einer neuen Gesellschaftsordnung. Dazu brauchen wir das Geheimnisvolle zu unserem Zusammenhalt. Die Wohltätigkeit ist nur der Deckmantel, den man abwirft, sobald er nicht mehr notwendig ist. Das Gelöbnis der Geheimhaltung hätte auch keinen vernünftigen Sinn, wenn es sich nur um Wohltätigkeiten handelte und die fürchterlichen Freimaurereide wären gar nicht nötig. Zitat Ende. Die Freimaurerei ist auf allen Gebieten über die ganze Erde hin eine Gesellschaft auf Gegenseitigkeit und ihre Barmherzigkeit ist eine Barmherzigkeit auf anderer Leute, ja des eigenen Volkes Kosten und auf Kosten jeder Moral. Auf solcher Unmoral beruht die Macht und die Anziehungskraft der Freimaurerei auf schwache Charaktere weit bis hinein in die von ihnen geleiteten und beeinflussten Vereine. Der Quelle 8 entnehme ich inhaltlich folgende charakteristische Erzählung. Zitat: In Amerika gab es zu jener Zeit natürlich nur eines besonderen Kaufmanns oder Warnergrad, auch geheimer Warnergrad genannt, dessen Mitglieder darauf achteten, dass Maurer nur bei Maurern kauften und Nicht-Maurern nur vorteilhafte Abschlüsse für sich selbst machten. Selbstverständlich fand auch in diesem Grade eine eidliche Verpflichtung statt. In einem Laden wollte sich ein Maurer ein paar Stiefel bei einem profanen Schuhhändler kaufen und war im Begriff, den Kauf abzuschließen. Ein Geselle erkannte in dem Käufer den Bruder und verhinderte durch vorgeschriebene Zeichengebung, mit der er scheinbar zum Kauf ermunterte, den Kauf, weil es sich hier um ein Geschäft handelte, das dem Maurer nicht besonderen Vorteil bot und daher einem anderen Maurer zugeführt werden musste. Ein Angestellter schädigte also seinen Brotherrn. Zitat Ende. Er schließt die Erzählung: David und Jonathan, das heißt die beiden Freimaurer, verstanden das Ding. Der Bursche, das heißt der Profane, war Schuhwarenverkäufer, wusste nichts davon. Hochgradbruder Karl Heinzen, Großmeister der Roten Hochgrade des Freimaurerbundes, gibt nach Diedler folgendes Urteil ab. Zitat: Wir haben Menschen gekannt, die sich verächtlich gemacht haben, dass man hätte annehmen sollen, jeder respektable Mann werde ihnen aus dem Wege gehen oder ihre Unschädlichmachung begünstigen. Sie fanden aber stets eine Stütze, nicht bloß pekuniäre, und kämpften sich mit geheimer Hilfe aus Verlegenheiten heraus, die ehrlichen Leuten den Hals gebrochen hätten. Am Ende ergab sich, dass sie Brüder geworden, dass sie unter die Freimaurer gegangen waren, deren Einfluss bis in die Gerichtsstuben und die Gefängnisse reicht. Wir wollen keine positiven Beschuldigungen erheben, wo wir keine bestimmten Tatsachen und Beweise zur Hand haben. Wenn aber der naheliegende Verdacht, der mitunter durch die auffallendsten Erscheinungen erregt wird, begründet ist, so musste dadurch der Name Freimaurer mit Freibeuter und der berühmte Orden zu einer Lebens- und Rufsversicherungsanstalt für Schufte werden. Zitat Ende. Endlich will auch der Menschheitsbund selbst leben und die Freimaurermitgliedschaft kostet daher Geld. Die Mitglieder müssen erhebliche Gelder als Beiträge und nicht mindere für ihre Beförderung bezahlen. Die verheißene menschliche Vervollkommnung erreicht sie leichter mit guter gesicherter Lebensstellung bei vollem Geldbeutel. Wie hoch dieser in der Moral der Freimaurer bewertet wird, erhält die Tatsache, dass gegen Brüder, die wegen Zahlungsunfähigkeit in Konkurs geraten sind oder einen Offenbarungseid geleistet haben, ebenso mit freimaurerischen Ehrenstrafen vorgegangen werden kann wie gegen Verbrecher. Wie nun die freimaurerische Barmherzigkeit im Großen aussieht, sehen wir täglich an der Ausplünderung des deutschen Volkes wie aller anderen Völker, mit Hilfe und Weisung jüdischer und verfreimaurerter Kreise unter der offiziellen Führung der Präsidenten der Vereinigten Staaten und ihrer freimaurerischen, ja auch jesuitischen Helfershelfer, nicht zumindest in Deutschland. Deutschland zahlt zufolge freimaurerischer Mitarbeit in jeder Minute bis 1988 4.000 Mark dem jüdisch-jesuitischen Weltkapital. Die Aufwertungsopfer und das Volk leiden Not. Die anderen Meistertugenden, Verschwiegenheit und Vorsichtigkeit, sind ja nun eigentlich erst recht keine Tugenden. Der Profane fasst es natürlich als einen Zufall auf, dass sich diese Tugenden dafür außerordentlich eignen würden, eine Verbrechergesellschaft vor Verrat und Entdeckung zu schützen. Dieser Eindruck wird dadurch noch verstärkt, dass kein Schreiben unter der Adresse einer Loge oder überhaupt einer maurerischen Adresse zur Post gegeben werden soll und dass vor keinem ordentlichen Gericht ohne weiteres von Brüdern Dinge behandelt werden dürfen, die freimaurerische Angelegenheiten berühren. Auch ist es bezeichnend, dass die Freimaurerei ängstlich darüber wacht, dass ihr jede Bedrohung, das heißt das öffentliche Besprechen freimaurerischer Angelegenheiten, sofort zu ihrer Kenntnis kommt und die Großlogen sofort zur Abwehr zusammentreten. Als ich in meinen Kriegserinnerungen auf das verderbliche Wirken der deutschen Freimaurerei hingewiesen hatte, wobei ich damals noch die altpreußischen Großlogen glaubte ausnehmen zu können, wandten sich sofort sämtliche vereinigten Großlogen gegen mich. Auf freimaurerisches Einwirken ist das Verhalten unserer verfreimaurerten Presse gegen mich wohl zurückzuführen und auch noch vieles mehr. Die Meistertugenden erhalten ihre Ergänzung durch weitere Tugenden, die die königliche Kunst von ihren Jüngern fordert: Gehorsam, Arbeitsamkeit und Standhaftigkeit und durch Hinweis auf die 7 Hauptfehler: Unvorsichtigkeit, Unbeständigkeit, Furchtsamkeit, Eigensinn, Vermessenheit und Eigenliebe, ganz im Sinn einer rechtschaffenen Veredelungsgesellschaft. Ganz im Sinne einer solchen rechtschaffenen Veredelungsgesellschaft werden Mut und Furchtlosigkeit bei Ausübung bestimmter Weisungen selbstverständlich unter Wahrung der Vorsichtigkeit gefordert. Damit findet auch die überraschende Erwähnung der Furchtsamkeit unter den 7 Hauptfehlern des vorsichtigen Maurers seine Begründung. Hass untereinander ist untersagt. Er könnte in leidenschaftlicher Aufwallung zum Verrat am Bunde führen. Darum wird auch unter den Lastern Unmäßigkeit besonders hervorgehoben. Das anders gedeutete Alkoholverbot in Nordamerika hängt hiermit zusammen. Mäßigkeit im Alkoholgenuss wird aber nur außerhalb der Logen verlangt, damit im Rausch nichts ausgeplaudert wird. In den höheren Graden werden die Tugenden überraschenderweise geringer an der Zahl. Es wird nur noch Verschwiegenheit und Geheimhaltung gefordert. Von den niederen Graden wird Gehorsam, Arbeiten und Schweigen sowie der Verzicht auf jeden eigenen Willen verlangt. Der geschmähte Kadavergehorsam, der in unerhörter Verleumdung unserem alten Heere zugeschrieben wird, ist in dieser Gesellschaft für Geistesfreiheit verwirklicht. Die Knebelung geht zum Beispiel so weit, dass nicht einmal in einer Loge der Redner über freimaurerische Dinge frisch von der Leber wegsprechen, sondern alles nur mit Genehmigung, ja meist erst nach Kenntnisnahme durch den Meister vom Stuhl vorbringen darf, von Veröffentlichungen erst ganz zu schweigen. Wo bleibt die gerühmte Geistesfreiheit, wenn den Freimaurern ein jedes Nachforschen über die Freimaurerei untersagt ist? Und den Freimaurern niederer Grade alles vorenthalten wird, was in den höheren Graden wirklich von Bedeutung ist? Das muss zur Knechtung und Verblödung der Freimaurer führen.